Es geht sehr oft über Streitigkeiten zwischen der älteren und der jüngeren Generation beziehungsweise Hofübergabe, Hofübernahme oder auch Paarprobleme. Ein Frauenthema kann ich eventuell nennen, das ist das Schwiegertochter-Schwiegermutter-Problem.
Wenn man im Außen ein Praktikum macht, ist die Angst sehr groß, dass dann irgendwas attraktiver dort ist und man den Nachfolger einfach verliert.
Ich kann das nur jeder Mutter und jedem Vater ans Herz legen, dass man da mutig sein muss.
Wie schaut es mit Burnout aus im bäuerlichen Bereich?
Burnout kommt vor, das muss ich leider ganz ehrlich sagen.
Also 4% haben keine Nachfolger und wissen, dass sie einen Hof mit Sicherheit auslaufen lassen. Man hat nicht immer in seiner Nachfolge jemanden, der was nachher wirklich mit dieser Verantwortung annehmen kann oder als Bauer geboren ist quasi. Und da finde ich das einfach voll schön, wo man da jemand anderen die Chance gibt. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wer nichts weiß, muss alles essen. Mein Name ist Maria Fanninger und ich habe heute bei mir im Gespräch Birgit Bratengeier. Ich bin voll froh, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Wiener Büro.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist ja in einem Bereich unterwegs, der was für uns immer wieder ein Thema ist, wo wir uns in der bäuerlichen Bereich einfach voll bewegen und immer mitkriegen, was für Druck teilweise auf die Bauernschaft und so weiter kommt. Und da war es für uns einfach voll spannend, jemanden einmal einzuladen, der was da voll tief drinnen ist. Du bist ja selber vom bäuerlichen Betrieb, also du bist eigentlich am Bauernhof aufgewachsen und hast jetzt das Projekt von der Landwirtschaftskammer inne, Lebensqualität Bauernhof. Und vielleicht magst du uns einfach ein bisschen erzählen, was machst du in dem Projekt und um was geht es da genau? Weil ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man das überhaupt einmal weiß, weil jeder kennt das nicht. Und ich war voll überrascht eigentlich, dass da so eine Initiative eigentlich gibt und dass da so viel gemacht wird in dem Bereich rund um das Lebensqualität Bauernhof.
Genau, also das Projekt Lebensqualität Bauernhof ist ein Bildungs- und Beratungsprojekt. Das gibt es jetzt mittlerweile schon seit 2007 und wir agieren österreichweit. Ich bin hier in Wien und habe die österreichweite Projektleitung über. Es ist so, dass wenn ich sage Bildung und Beratung, wir machen psychosoziale Beratung. Also es ist fast in jeder Kammer in den Bundesländern eine psychosoziale Beraterin angestellt, die eben diese Art von Beratung anbietet. Man kann sich vorstellen, das ist zum Beispiel eine Mediation bei einer schwierigen Hofübernahme. Also jetzt nur so als Beispiel, wenn man gar keine Vorstellung hat, was psychosoziale Beratung sein kann. Was wir sonst noch machen, ist, dass wir präventiv arbeiten. Also präventiv ist, dass wir Workshops und Seminare und auch Vorträge anbieten, wo wir eine gewisse Bewusstseinsschaffung generieren wollen. Was wir noch bei Lebensqualität Bauernhof haben, ist das bäuerliche Sorgentelefon. Das ist so ähnlich wie die Telefonseelsorge, nur das Besondere bei uns, bei dem Telefonservice ist, dass unsere Beraterinnen und Berater alle von einem Bauernhof kommen oder auf einem Bauernhof leben und deshalb die Problematik, die auf einem Bauernhof ganz speziell ist, sehr gut kennen und entsprechend eben auch Verständnis haben und wirklich hochwertige psychosoziale Beratung durchführen können. Die Telefonnummer übrigens vom bäuerlichen Sorgentelefon ist 0810 676 810.
Die werden wir heute noch ein paar Mal, glaube ich, zitieren für all jene, die was vielleicht in irgendeiner Situation sind, wo sie sich denken, da könnte man jetzt eine Hilfe brauchen oder Unterstützung brauchen. Ich finde ja wirklich sehr, sehr spannend, dass das gibt und auch voll wichtig, dass sowas gibt, weil wir merken natürlich in unserer Arbeit, dass jetzt gerade die landwirtschaftliche Produktion einfach ein riesengroßes Spannungsfeld ist, weil einfach, ich hole das immer gern so her, dass man einfach auch ein bisschen mal überlegt, woher kommen wir eigentlich. Also es waren, also nicht 50er, 70er Jahre, wir haben mindestens ein Drittel der Bevölkerung war bäuerlich eigentlich. Mittlerweile sind, glaube ich, 4,6% der Menschen in Österreich im bäuerlichen Bereich tätig. Das heißt, es waren früher, war einfach voll viel Betroffenheit da. Man hat gewusst, wie man arbeitet, man hat gewusst, wie, dass man Lebensmittel herstellt, dass eigentlich der Bauer grundsätzlich für die Lebensmittelversorgung zuständig ist. Und jetzt sind wir irgendwann in 2021, 4,6% der Bevölkerung sind nur mehr, haben irgendwas mit Bäuerlichkeit zu tun. Und man hat den Link zwischen dem, dass eigentlich die Ernährung was mit Landwirtschaft zum Tun hat und die Landwirtschaft was mit der Ernährung sehr oft nicht mehr. Das merke ich immer beim bäuerlichen Bereich auch, dass man sagt, ja, was hat jetzt die Ernährung mit Landwirtschaft zu tun? Und natürlich ist es umgekehrt auch so, wo ich im städtischen Bereich bin, ist voll oft so, dass die Menschen sagen, ja, Ernährung voll wichtig, schau auf alles und so weiter, was für meinen Körper gut ist, aber die Landwirtschaft ist unglaublich, was die da aufführen. Also jetzt eigentlich ein voller Spannungsfeld und ich denke mir, oder wir wissen es auch einfach, dass da ganz viel Druck auf die Bauern kommt, vor allem, wenn sie in Bereichen arbeiten, wo vielleicht einfach das gesellschaftlich nicht mehr so akzeptiert ist, dass so gearbeitet wird. Da sind wir natürlich auch immer da, wo wir sagen, okay, eigentlich wird verurteilt, andererseits wird aber im Regal immer dahin gegriffen, genau, wo eigentlich so produziert wird. Aber da hat es eigentlich, da fehlt einfach das Bewusstsein. Und darum glaube ich, dass das voll gut ist, dass es so eine Stelle gibt. Jetzt würde mich voll interessieren, mit was kämen so die Menschen jetzt, die Bauern und Bäuerinnen, zu euch? Mit welchen Anliegen, mit welchen Herausforderungen? Was sind so, vielleicht magst du uns da einfach einmal so ein bisschen eine Sicht geben auf das, was sind so die Themen, die was einfach kommen und immer wieder da sind? Oder generell, was ist ein größeres Thema momentan?
Genau, also vorweg mal gesagt, jeder Anruf und auch jeder Besuch, jeder Termin bei einer psychosozialen Beratung ist bei uns anonym. Und das halten wir auch ganz streng ein. Es werden jedoch Eckdaten protokolliert. Diese Eckdaten sind zum Beispiel, ist es eine Frau oder ein Mann, aus welchem Bundesland kommt die Person oder ruft die Person an, welche Alterskohorte gehört die Person an und eben welche Problematik beschäftigt diese Person und daraus entsteht die Statistik. Also das wollte ich nur dazu sagen, wie gesagt, jeder bei uns, der Hilfe sucht, ist anonym. Das ist ganz, ganz wichtig.
Dass man sich überhaupt dann einmal anvertraut. Genau. Und auch wirklich, also das kann man wieder nur an euch alle, die was zuhört, wenn man da überlegt, anzurufen oder sowas. Keiner weiß, wer man ist und man kann sich einfach mal wirklich die Seele ausschütten und einfach einmal jemandem was erzählen, wo man vielleicht auch gute, oder nicht nur vielleicht, mit Sicherheit auch gute Beratung kriegt.
Genau, also jetzt nochmal zu der Statistik zurückzukommen. Wir wissen aus der Statistik, dass die Hälfte der Anrufe generationenübergreifende Konflikte sind. Das heißt, es geht sehr oft über Streitigkeiten zwischen der älteren und der jüngeren Generation, beziehungsweise Hofübergabe, Hofübernahme oder auch Paarprobleme. Also sehr oft die hofführende Person, hochführendes Paar, gibt es Beziehungsprobleme. Also das sind so die drei Hauptthemen, mit denen wir uns beschäftigen.
Das heißt eigentlich ein Generationenthema, so mehr Generationenhaushalt quasi. Ja. Ist da oft schon so, dass das schon übergeben ist oder meistens so, dass eben noch nicht übergeben wurde, also dass nicht loslassen wird quasi für die nächste Generation oder was ist da als Generationenthema oder wo?
Ja, also das mit der Hofübergabe, das ist halt nicht nur ein Tag beim Notar, wo man unterschreibt und dann ist der Hof übergeben, sondern eine Hofübergabe muss man sich als jahrelangen Prozess vorstellen. Deshalb ist immer schwer zu sagen am Telefon, in welcher Phase diese Familie da jetzt gerade steckt bei dieser Hofübergabe. Wir wissen, dass Hofübergaben zwischen 8 und 10 Jahre dauern können. Und von dem her muss man halt auch rechtzeitig, oder empfehle ich, sollte man rechtzeitig beginnen mit einer Hofübergabe, sodass dann auch genügend Zeit ist, um diesen Prozess gut durchzuführen. Egal ob jetzt für die Jungen oder eben auch für die Alten.
Das heißt, wenn ich jetzt kurz bei der Hofübergabe generell bleibe, die Entscheidung zu treffen, das merke ich immer wieder, die fällt bei manchen sehr spät. Und wenn sie früher fällt, ich meine, das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung von mir, dann kommt mir vor, dass sie es besser packen, weil einfach die nächste Generation bereits Entscheidungen treffen kann, wie wenn man da ganz spät erst auslöst. Also wo die nächste Generation dann eigentlich schon wieder fast, also kurz vor der Pensionierung so ungefähr ist. Wie ist da die Erfahrung?
Ja, das beobachten wir auch definitiv.
Das heißt, wie würdest du jetzt, wenn du jetzt sagst, in der Beratung, was war deine Empfehlung? Wann soll man sich mit dem auseinandersetzen?
Naja, ich meine, solange die Kinder noch klein sind, beginnt es eigentlich schon. Wenn man die Hofübergabe einem Kind schmackhaft machen möchte, also generell diesen Beruf Bäuerin oder Bauer einem Kind schmackhaft machen kann, dann muss man schon als betriebsführendes Paar leidenschaftlich daran arbeiten, also selbst als Bäuerin und Bauer arbeiten und auch positiv über die Landschaft reden. Also bei manchen Familien wird halt dann oft gejammert und da ist dann immer das Wetter, zur falschen Zeit regnet es dann immer und die Preise und das Image. Und wenn ein Kind so aufwächst und immer nur Negatives hört, ja, dann darf man sich auch nicht wundern, dass das Kind sich überlegt, ob das auch wirklich der richtige Beruf ist. Heutzutage haben wir halt eine Generation, die sich ihren Beruf aussuchen kann. Die Generation der Wahl, sagen wir auch dazu. Das war ja früher oft nicht so, ne? Da konnten potenzielle Hofübernehmer eigentlich nicht auswählen, sondern da hat der Vater gesagt, du kriegst den Hof und so war es dann auch. Ne? Also diese Zeiten sind sicherlich vorbei. Was dann beim heranwachsenden Kind sicherlich auch förderlich ist, wenn das Kind Interesse zeigt an der Landwirtschaft, dass man dem Kind eine landwirtschaftliche Schule zeigt und wählen lässt, ob er vielleicht mit 14 in so eine landwirtschaftliche Schule einsteigt. Also ich würde sagen, das ist ein guter Start, um einen potenziellen Hofnachfolger oder Hofnachfolgerin zu bekommen.
Im Endeffekt ist es wahrscheinlich so, umso früher man die Verantwortung auf sie ein bisschen übertragt, umso eher ist es so, dass sie nachher wirklich die Verantwortung nehmen. Und wenn man das eigentlich nicht zulässt, wird es wahrscheinlich schwierig sein, das zu übergeben. Aber was sind noch so andere Übergabeherausforderungen?
Genau. Was ich auch bei einer befreundeten Familie beobachtet habe, ist, dass der heranwachsende Sohn schon ganz zeitig am Hof Experiment machen durfte. Also der hat dann am Acker eine Zeile Lavendel angepflanzt und hat dann geschaut, wie kann er die trocknen, wie kann er das verwerten. Findet er einen Kooperationspartner, der zum Beispiel Honig produziert, wo man diesen Lavendel mit dem Honig zusammen verknüpfen kann. Also das ist zum Beispiel etwas, wo man, denke ich mir, junge Leute mit ins Boot holen kann und die Landwirtschaft schmackhaft machen kann.
Ja, da kenne ich auch ein Beispiel. Im Lungau, ein Bauer hat da seiner Tochter eine Ziege geschenkt, also die ist aber ein Kind, eigentlich nur also unter 10 Jahren war sie da. Und dann hat sie gesagt, ja, sie möchte gerne züchten, hat einen Ziegenbock dazu gekriegt und hat nachher wirklich die Ziegen verkauft dann immer. Und das war voll spannend, weil sie hat nachher auch wirklich die Verhandlungen selber geführt und die Bauern, die was die Ziegen abgekauft haben, haben nachher natürlich gesagt, ja gut, weil du das jetzt so super verhandelt hast, jetzt gebe ich dir noch einen Hunderter drauf oder so irgendwas, weil sie das einfach voll lässig gefunden haben. Ich bin dort weggefahren und habe gedacht, wow, das ist wirklich voll schön, dass man einfach so früh quasi die nächste Generation dazu holt. Ich habe auch mal einen Podcast-Gast gehabt, auch im Hühnerbereich, der hat auch gesagt, er tut sein Kind immer wieder bei der Arbeit mitnehmen und er möchte einfach, dass sie von Anfang an einfach lernt, dass sie dabei was verdient. Also wenn sie arbeitet, dass sie was verdient. Und er zahlt ihr pro Stunde, wo sie ihn unterstützt, zahlt ihr 10 Euro in der Sparbüchse. Und das heißt, sie weiß jetzt schon, das, was sie arbeitet und was sie leistet, das hat einen Wert. Und das hat mir so gut gefallen, weil das sehr oft ist eben, dass man einfach nachher, keine Ahnung, ich weiß es einfach nur, dass man sagt, gut, die Kinder mithelfen und das muss einfach sein, darfst du eh da wohnen, so ungefähr. Und die Arbeit ist eigentlich nichts wert. In dem Sinn, weil natürlich als Jugendlicher denkt man sich, ja gut, ich darf jetzt lieber was anderes vielleicht und nachher muss ich da immer mithelfen und kriege nicht einmal einen Dank dafür vielleicht. Dann wird natürlich das nicht so attraktiv sein, dass ich da in dem Bereich bleibe.
Genau, das beobachten wir eben auch am bäuerlichen Sorgentelefon, dass eben, wenn man als billige Arbeitskraft benutzt wird, dass das nicht sehr attraktiv ist, nein. Also die Freiwilligkeit bei den Kindern lassen ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Und was mir persönlich auch noch ganz wichtig ist, dass man den Jugendlichen ermutigt zu reisen, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, Praktika zu machen. Und wenn sie in der landwirtschaftlichen Schule sind, dass sie ein Praktikum Praktikum vielleicht auch mal ein Stück weiter weg machen und nicht nur unbedingt im gleichen Dorf beim Onkel zum Beispiel oder vielleicht sogar ins Ausland gehen. Das ist ganz, ganz wichtig meines Erachtens für die Persönlichkeitsbildung.
Ja. Da ist natürlich oft die Angst, dass wenn jetzt jemand weggeht in ein anderes Land und so weiter, ich weiß, dass da immer wieder so Punkte sind, wo Ängste sind, wo man den quasi den Hofnachfolger verlieren kann. Das ist einerseits, wenn zu viel Bildung quasi, also zu hoher Bildungsgrad, da ist immer die Angst sehr groß. Wenn man im Ausland Praktika macht, ist die Angst sehr groß, dass dann irgendwas attraktiver dort ist und man den Nachfolger einfach verliert. Da darf man ruhig ein bisschen mehr Mut quasi haben und einfach, ich habe immer das Gefühl, dass wenn man viel gesehen hat, dass man dann gern wieder heimkommt und wo man eigentlich immer verhindert wird, wegzugehen, dass man dann eigentlich immer die Sehnsucht noch weg hat und eben dann eigentlich vielleicht unglücklich ist in der Situation, wo man sich dann wirklich so entscheidet, dass man daheim bleibt und nie weg war.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass man Kinder ziehen lassen muss. Man kann sie nicht zurückhalten, man soll sie ziehen lassen. Ja. Ja. Also meine Tochter ist selbst am Sonntag, also wirklich letzten Sonntag, nach Los Angeles gezogen, die ist jetzt 19 und ist mir persönlich als Mutter natürlich nicht leicht gefallen und ich sage mir das ja selbst tapfer vor, man muss ein Kind ziehen lassen, aber ja, ich denke, das ist auch bei uns die richtige Entscheidung und ich kann das nur jeder Mutter und jedem Vater ans Herz legen, dass man da mutig sein muss.
Voll. Und wie gesagt, wenn es sein will, dann kommt sowieso jeder wieder zurück. Und im Gegenteil, ich glaube, wenn man dann viel gesehen hat und wieder zurückkommt, dann ist man mit Bombengranaten da und steht sein Bäuerin oder sein Bauern.
Genau, von da kommt dann auch die Überzeugung und die Leidenschaft.
Ja.
Und da weiß man auch, dass man nichts versäumt hat, genau, wenn man also zu Hause ist.
Das heißt, man muss da eigentlich wirklich auch viel Mut geben, jetzt am Sorgentelefon an der nächsten Generation, dass man sagt, okay, traut sich da was, weil dann ist es vielleicht sogar sicherer, dass es vielleicht eine Hofnachfolge habt, wie wenn man sagt, okay, man holt immer irgendjemanden zurück und irgendwann bricht er aus.
Genau. So.
Das heißt, das ist natürlich ein ganz großes Thema, Generationenwechsel quasi bei euch jetzt beim Sorgentelefon. Was sind so andere Themen? Ich habe mir da die Statistik oder die Auswertung kurz ein bisschen angeschaut. Zuerst hast du gesagt, Partnerschaftskonflikte.
Ja.
Was ist da so dein Erlebnis, beziehungsweise wen würdest du raten, dass er bei dir anruft?
Prinzipiell rate ich mal, dass Mann und Frau, also ein Paar, reden soll, miteinander reden. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann bei uns anrufen und dann redet eben, also meistens ist die Frau, also am bäuerlichen Sorgentelefon, rufen zu 70% Frauen an, also 30% Männer. Männer haben schon aufgeholt, aber jetzt nur so nebenbei. Wenn es gar nicht mehr geht, dann eben Hilfe holen. Also entweder bei unserem bäuerlichen Sorgentelefon anrufen oder eben einen Termin in der Landwirtschaftskammer bei der psychosozialen Beratung ausmachen und mal schauen, ob diese Beziehung zu retten ist. Es gibt viele Wege. Es ist nicht nur die Trennung der einzig mögliche Weg. Ich sag's mal so. Also dieses Thema Scheidung ist halt auch im bäuerlichen Umfeld eher noch ein neues Phänomen, weil von ein oder zwei Generationen war das ein absolutes Tabuthema. Das hat man einfach nicht gemacht. Also da war damals vielleicht im urbanen Gebiet, das schon gang und gäbe war am Land, haben eben noch so die traditionellen Werte gezählt. Und man ist zusammengeblieben. Also nicht unbedingt aus Liebe, sondern eben aus verschiedenen anderen Gründen. Zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen, aus religiösen Gründen oder aus moralischen Gründen. Und also ich spüre halt jetzt, dass das schon irgendwie aufbricht und dass jetzt Paare aus Liebe heiraten, und so soll es auch sein. Aber wenn dann die erste Verliebtheitsphase abklingt, dann braucht man halt in der Beziehung auch ein ordentliches Fundament, wo man eine Paarbeziehung aufbauen kann, um langfristig glücklich zusammenzuleben. Und ja, das wünsche ich eigentlich allen Bäuerinnen und Bauern, dass das gelingt.
Also wenn man sich jetzt beim Sorgentelefon einfach einmal meldet, hat man grundsätzlich die Möglichkeit, dass man wahrscheinlich einfach ein Gespräch führt und dass man sich da ein bisschen mal beratend in ein Gespräch einlassen kann und dann halt schaut, was kann ich aus meiner Situation machen. Wird man dann sehr oft weiter, weil du jetzt gesagt hast, in der psychosozialen Beratung, dann, was ist da jetzt dann der Unterschied zwischen dem, wo ich bei dir jetzt anrufe oder ich bin noch ein, weil das klingt ja schon psychosoziale Beratung, da denke ich mir schon, okay, habe ich jetzt habe ich irgendeinen Bedarf, den ich eigentlich gar nicht haben will. Klingt vielleicht abschreckend, was habe ich dort und da zu erwarten?
Also es ist so, dass wir nach der systemischen Lehre beraten. Das ist, da kriegt man keine Ratschläge. Also, es ist nicht so, als wenn man zur besten Freundin geht und die sagt halt dann, probier halt das oder das, das machen wir nicht. Aus Erfahrung, also so, wenn ich jetzt von der Praxis spreche, ich mache ja selbst Dienste am bäuerlichen Sorgentelefon. Aus der Erfahrung weiß ich, dass wenn jemand anruft, dass der mal ordentlich durchatmet und dann ist das, und dann spricht die Person in einem Wortschwall, so wie man bei der Luftmatratze das Ventil aufmacht. Also da kommt das erstmal alles raus und meine Aufgabe ist es, mal zuzuhören, nämlich genau zuzuhören. Es ist so, dass die in diesem Redeschwall nicht nur die Probleme und die Sorgen verpackt sind, sondern teilweise auch die Lösungen und die Lösungsansätze. Das heißt, die geben sich oft selbst die Antwort. Und meine Aufgabe ist es, dass ich da nochmal einhake und nachfrage. Stellen Sie sich jetzt mal genauer vor, wenn das Ihre Lösung ist. Wie würden Sie das durchführen können? Wie könnte das ablaufen? Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und ich beobachte auch, dass unsere Klienten und Klientinnen dann auch sehr stolz auf sich selbst sind, wenn sie draufkommen, dass sie die Lösung ja eh selbst gewusst haben. Es war halt nur nicht greifbar, weil man halt oft, wenn man niemanden zum Reden hat, die Gedanken sich im Kopf im Kreis drehen und man halt irgendwie nicht weiterkommt, aber wenn man es dann ausspricht, dann fallen einem Lösungen ein und das ist eigentlich unser großes Ziel am bäuerlichen Sorgentelefon, also generell bei einer psychosozialen Beratung, dass wir durch Fragen, durch Hinterfragen den Hilfesuchenden die Möglichkeit geben, selbst auf die Lösung zu kommen. So muss man sich
also
das vorstellen.
Also im besten Fall ist es so, wenn es so need ist, also wenn man einfach keine Lösung findet, wie ist dann, wird man irgendwie weiter im bäuerlichen Bereich da begleitet? Oder was gibt es nachher als nächste Stufe?
Genau, also wenn es so am Sorgentelefon nicht klappt und wenn es eher so innerfamiliäre Konflikte sind, dann kann ja das auch nicht eine Person lösen. Ne? Also wenn da mehrere Familienmitglieder beteiligt sind, dann müssen die auch schon miteinander reden und das haben die auch meistens schon, aber halt leider nicht so erfolgreich, dass sie diesen Konflikt lösen hätten können, dann hat sie sich bewährt, dass eben ein Mediator, also ein psychosozialer Berater, der eben auch eine Mediatorausbildung hat, auf den Hof kommt und mit der Großfamilie spricht oder mit den Personen, die eben in diesen Konflikt involviert sind. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, das beruht auf Freiwilligkeit von allen Beteiligten. Also wenn das jemand nicht will, dann wird das auch nicht gemacht und dann wird das auch nicht funktionieren. Aber generell bin ich überzeugt, dass ein Gespräch mit einem Mediator die einzig funktionierende Lösung ist für einen Familienkonflikt, die die Familie intern nicht bereinigen kann. Also das sind Experten bei uns, die das schon viele Male gemacht haben, die auch ein großes Erfahrungspotenzial haben und wo man dann eben gemeinsam zu Vereinbarungen kommen kann, Kommunikationsvereinbarungen, die dann ja, sehr lösungsorientiert sind.
Also soll man auf jeden Fall nutzen, wenn man merkt, dass man irgendwo verfahren ist und einfach nicht mehr weiterkommt, wenn es so eine Institution gibt, beziehungsweise wenn es einfach Menschen gibt, die einem da noch weiterhelfen können. Von außen ist immer hilfreich, weil wenn man mitten im Problem steckt, dann ist man einfach zu emotional oft, um irgendwas auflösen zu können. Und natürlich geht es immer um viel, einen Hof zu erhalten, quasi, das ist wirklich eine große Aufgabe. Und auch, wie ich zuerst gerade gesagt habe, auch so ein bisschen ein gesellschaftlicher Druck, der einfach da ist, der den bäuerlichen Bereich einfach ein bisschen unter Druck setzt und so eigentlich man dann vielleicht ja eigentlich alles in Frage stellt oft. Was sind so andere Themen, mit denen man aus dem bäuerlichen Bereich auf euch zukommt? Ich habe da auch noch ein bisschen weiter gelesen, eben grundsätzlich Erkrankung, Pflege. Ich möchte ein bisschen Ideen geben, natürlich allen unseren Zuhörern. Oder vielleicht machst du das einfach, wegen was kann man anrufen? Sehr oft Burnout zum Beispiel, das ist sehr oft, wenn irgendwelche Sachen sind rund ums Tierwohl oder so irgendwas, wo da vom Tierschutzgesetz her irgendwas übertreten wird zum Beispiel, merkt man sehr oft, dass eigentlich eine persönliche Geschichte dahinter steckt, dass irgendwo eine Überforderung war. Wie schaut es mit Burnout aus im bäuerlichen Bereich?
Burnout kommt vor, das muss ich leider ganz ehrlich sagen. Also Burnout ist ja quasi so die Endstufe. Wir haben erst eine Überlastung. Aus der Überlastung kann dann eine Depression entstehen. Und dann, sagen wir so im Volksmund, dann geht die Person in Burnout. Also das ist ja keine offizielle Diagnose Burnout, aber ich glaube, das hat sich so in der Gesellschaft etabliert. Also dieser Begriff hat sich etabliert, so meine ich das. Die Überlastung, ich denke mir, bevor eine Person oder ein Bauer, Bäuerin so richtig überlastet ist und sich dann nicht mehr alleine raushelfen kann, da ist es dann schon allerhöchste Zeit, dass man sich Hilfe holt. Denn Menschen, die eine Depression haben, können sich kaum mehr Hilfe holen. Also die rufen dann nicht mehr an, weil sie ja gar nicht mehr die Kraft haben, zum Telefon zu greifen. Da haben wir dann oft die Angehörigen, die verzweifelt uns anrufen und um Hilfe bitten. Also bitte so lange ein Problem anstehen lassen oder eine überarbeitete Situation anstehen lassen, ist fahrlässig. Das soll und darf heutzutage nicht sein. Wir arbeiten ja mit dem Maschinenring zusammen oder auch mit der SVS, also mit der Sozialversicherung der Selbstständigen. Es gibt in Österreich Programme, die helfen, dass man eben nicht in dieser Überforderung mal landet. Also bei der SVS gibt es zum Beispiel so Gesundheitsaufenthalte oder beim Maschinenring kann man eine Hilfe für den Hof vorübergehend sich organisieren und das kann dann schon das Blatt auch wieder wenden, sodass die Familie wieder Hoffnung hat und schaut, wie kann ich mir meinen Arbeitsaufwand so gestalten, dass ich es dann doch wieder gut schaffen kann.
Ich glaube, da ist voll ein Appell an alle Angehörigen, wenn sie das einfach mitkriegen, dass da irgendwo mal in eine Richtung geht, wo wirklich Handlungsbedarf ist, dass man einfach dann auch den Mut hat, da bei euch anzurufen. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, dass du nochmal die Telefonnummer auch wiederholst, weil ich glaube, dass das einfach wirklich gerade für Angehörige oft sehr, sehr, sehr wichtig ist und da der Aufruf, dass man da nicht lang zuschaut, sondern dass man wirklich zum Hörer greift.
Genau. Also das bäuerliche Sorgentelefon hat die Nummer 0810 676 810.
Also nicht scheuen davor, dass man da anruft. Ich glaube, da ruft man lieber einmal zu oft an, bevor man irgendwas im...
Absolut. Man kann nicht so oft anrufen bei uns.
Genau. Ja, das ist gut zu wissen. Ist eigentlich rund um die Uhr erreichbar? Oder wie?
Nein. Wir sind von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr erreichbar. Und man darf uns auch wegen kleinen Problemchen anrufen. Wir hören immer gerne zu.
Sehr gut. Ein Thema wollte ich noch ausgreifen, weil wir das auch vor ein, zwei Jahren mal behandelt haben. Es ist natürlich auch so, dass immer wieder Suizidfälle im bäuerlichen Bereich sind. Wir waren total schockiert vor einigen Jahren, wo man das, also ich glaube jetzt zwei Jahre her ist das her, dass zum Beispiel in Frankreich jeden zweiten Tag sich ein Bauer umbringt, wo wir uns gedacht haben, das kann ja gar nicht sein. Wir wollten ja nochmal in Österreich erheben, wie es in Österreich da eigentlich rund um Suizid ausschaut. Da kann man nicht wirklich Zahlen außerfinden, aber man weiß schon, es ist eine relativ hohe Rate gegenüber vielleicht anderen erwerbstätigen Menschen. Jetzt ist die Frage für mich, was ist da, warum hat man da oft keinen Ausweg oder was ist der Grund, dass da eigentlich vermehrt das vorkommt? Oder in welchen Ländern ist das sonst noch so vielleicht?
Ja, wie du schon angesprochen hast, also ich befürchte, es ist die scheinbare Ausweglosigkeit, die Menschen in den Suizid treiben. Und ich sage jetzt ganz bewusst scheinbar, weil es gibt immer einen Ausweg. Und wenn der Ausweg ist, dass man beim Sorgentelefon anruft und sagt, bitte helft mir, ich brauche jetzt ein Kriseninterventionsteam und sowas gibt es in den Bundesländern. Also es gibt immer einen Ausweg. Suizid ist keine Option, weil nach einer schweren Krise gibt es dann auch wieder eine Lebensphase, die man befürwortet und ganz viele Menschen sind dann im Endeffekt doch sehr, sehr froh, dass sie sich's noch im letzten Moment anders überlegt hat. Das muss man immer so im Hinterkopf halten. Also bitte anrufen, Hilfe holen. Und weil du vorhin gesagt hast, Frankreich, ich durfte in einem Projekt, in einem Projekt mitarbeiten, wo es genau um das Thema gegangen ist. Deshalb weiß ich auch, dass in Belgien eine sehr hohe Suizidrate bei der Berufssparte Bäuerinnen und Bauern ist und auch in Deutschland und sogar Schweiz. Also wir waren da so ein Team an psychosozialen Beraterinnen und Beratern und haben uns intensiv mit dem Thema innere Ressourcen freisetzen beschäftigt. Dafür haben wir jetzt auch im Projekt Lebensqualität Bauernhof einen Workshop. Das ist quasi so der Output von diesem Projekt, wo ich da...
Und geht es da mehr, also wie kommt man zu dem, dass da so eine Frustration da ist, dass die so groß wird, dass man zu sowas führt? Ist das der gesellschaftliche Druck, der da auf die Bauernschaft kommt, oder ist das mehr einfach der innere Leistungsdruck, den man sich da auferlegt?
Ich glaube, es ist eine Kombination von allen zusammen.
Eigentlich kann man da wieder nur appellieren, einfach an das, dass ich finde immer der gesellschaftliche Druck gegenüber Landwirten ist teilweise wirklich, wenn du drauf schaust, neutral, wirklich immens. Wo ich mir immer denke, Wahnsinn, wie kommt man jetzt auf das, dass man das dort ablagert, wo man doch eigentlich jeden Tag konsumiert. Ich habe das so spannend gefunden, wie die bayerische Kabarettistin gesagt hat, oder in ihrem Buch eigentlich geschrieben hat, dass ein Journalist in Berlin irgendwo im Stau gestanden ist, zu einer Hochzeit hätten müssen und dann Spock gekommen ist, weil irgendwelche Bauern demonstriert haben. Und dann hat sie gepostet auf Twitter, sie wird nie wieder mehr was essen vor dem Bauern, weil sie so angefressen ist, dass sie da jetzt quasi warten hat müssen und Spock zu ihrer Hochzeit gekommen ist. Und dann hat die Gruber Monika, die Kabarettistin, nachher gesagt, ja, Wahnsinn, das muss man mal kurz sacken lassen, was das für Aussage ist. Wir glauben wirklich, wir sind so entkoppelt von der Produktion, dass man glauben, dass man ohne einen Bauern und ohne eine Landwirtschaft was produzieren oder was essen
können. Überhaupt was essen können. Ne?
Und da hat sie gesagt, nachher kannst du eigentlich nur mehr PU-Schaum essen, aber sie als Bauerntier, du weißt das, als Journalistin aus Berlin wahrscheinlich nicht. Aber es ist schon spannend, nicht, ne? Dass das so entkoppelt ist. Und natürlich, wenn man nachher so einen Druck aufbaut, eigentlich, wenn man sagt, ja, ich mag mir das nicht anschauen, wie produziert wird, weil man einfach technologisiert produziert oder was auch immer. Ja. Aber ich greife dann immer wieder genau zu dem im Regal, wo eigentlich genau die Voraussetzung ist, dass so produziert wird. Ja. Diesen Schulterschluss muss man irgendwo mal herholen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, an alle Konsumentinnen und Konsumenten, diesen Druck vielleicht nicht irgendjemand einer Gruppe umzuhängen, sondern eigentlich sich selber aufzuerlegen und bei jedem Griff ins Regal zu dem zu greifen, wo es eben genau nicht so eine Produktion hat, dahinter, die was man eigentlich verurteilt. Weil dann wird man wahrscheinlich auch nur mehr dahin greifen, wo der Bauer auch mit ruhigem Gewissen eigentlich arbeiten kann damit.
Genau.
Genau, das heißt, wo wir jetzt vom Sorgentelefon nochmal die Themen auch, das würde mich auch noch interessieren, gibt es Männer- und Frauenthemen eigentlich so speziell? Dass man sagt, das sind eigentlich mehr Themen, die Frauen, mit denen die Frauen sehr oft kommen und das sind mehr so Themen, mit denen die Männer reden.
Ein Frauenthema kann ich eventuell nennen, das ist das Schwiegertochter-Schwiegermutter-Problem. Ja, also das haben wir doch immer wieder am Telefon.
Ist natürlich eine große Sache am Hof, weil wo man natürlich hinkommt zu einem Hof, nachher hat man das eigentlich auch Generationenthema natürlich ist, wie die Hofübergabe selber, dann auch Generationenthema, dass da die ältere Generation irgendwo loslassen muss, dass die jüngere Generation sich da einfach auch dann wohlfühlen kann und sich ausbreiten kann. Ja. Was sind da deine Tipps jetzt, die du aus deiner Erfahrung aus jetzt sagen könntest für die quasi Schwiegermutter am Hof oder ja, raffinierte Tipps vielleicht für die Schwiegertochter, die, die zum Hof kommt?
Es ist halt so, dass wenn mehrere Generationen auf einem Hof leben, dann, dann ist das Miteinander und das Ausreden meines Erachtens das Wichtigste. Man muss sich halt vorstellen, die Schwiegertochter, die auf den Hof kommt, hat ja auch mal in einer Familie gelebt, wo es eben andere Familientraditionen gegeben hat. Für die, und diese Familientraditionen sind eben für diese Tochter ganz selbstverständlich. Jetzt nimmt die dieses Wissen, wie sie halt aufgewachsen ist, wie sie sozialisiert worden ist, mit logischerweise in ihre neue Familie und glaubt halt, dass das ja so weiter normal ist, unter Anführungszeichen, wobei auch das Familiensystem, wo sie da hineingeheiratet hat, ihre eigenen Traditionen und ihre eigenen Sonderheiten, sage ich mal, gepflegt haben. Und diese zwei Systeme, die harmonieren ganz selten zusammen. Also es hat halt jede Familie so seine Eigenheiten. Wissen Sie, was ich meine? Von dem her ist viel Toleranz und viel miteinander reden meines Erachtens das Wichtigste. Und was auch gut ist, ist, wenn man sich nicht überall einmischt. Ne? Also die Jungen bilden so ihre eigene junge Familie, die machen so, wie sie wollen und so wie die ältere Generation es macht, so ist es natürlich auch richtig, aber die sollen das weiter so machen, ohne dass sie versuchen, Einfluss zu nehmen auf diese junge Familie. Also so ein bisschen mit Respekt gegenüber die Generationen zu sehen, das glaube ich ist sehr sinnvoll.
Das heißt, die ältere Generation, das ist ein absolutes Loslassen. Mhm. Da muss man bereit sein für die nächste Generation, quasi sie wirklich auch tun zu lassen. Das heißt, einfach loslassen und immer an allem festzuhalten. Und natürlich von der jüngeren Generation an die alte Generation einfach eine absolute Wertschätzung für alles, was sie eigentlich einer da hinterlassen haben und auch einer übergeben. Also das war so das Optimum, wo ich da jetzt drauf schaue. Ich für mich habe da voll Glück, wir sind ein Drei-Generationen-Haushalt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, meine Schwiegermutter, glaube ich, hat so schlechte Erfahrungen mit ihrer Schwiegermutter gemacht, dass sie sich gedacht hat, sie macht mir ein schönes Leben. Und das kann ich nur so bestätigen, dass ich das eigentlich, dass wir da voll ein schönes Zusammenleben haben. Und da braucht sie Bereitschaft, einfach die älteren Generationen wirklich die andere Generation tun zu lassen und auch die Fehler machen zu lassen und so weiter. Aber trotzdem da zu sein, das ist auch. Und andererseits natürlich auch die Wertschätzung.
Also das beweist schon eine besondere Größe von deiner Schwiegermutter, dass sie reflektiert und überlegt hat, wie ist es mir damals als junge Frau gegangen, wie ich am Hof gegangen bin und ich möchte das der nächsten Generation so nicht weitergeben. Ich möchte nicht, dass meine Schwiegertochter das so durchmacht, wie ich das durchmachen habe müssen, ich mache das anders. Und das ist eine ganz wichtige Biografiearbeit, so nennen wir das, was wir auch in Zukunft dann unterstützen werden. Ja,
da wird es dann kann man nur dankbar sein. Und ich glaube, in den früheren Generationen war das wirklich, also da ist ja das jetzt ab und zu wahrscheinlich, ja, natürlich ist das große Thema, aber jetzt so, ich glaube, meine Schwiegermutter, die hat nicht einmal mit der Familie essen dürfen und so, also die sind richtig, also das waren nur ganz alte Traditionen, die wo es eigentlich wirklich, also wo man sich denkt, nein, das ist wirklich nicht menschenwürdig. Ja. Und da kann man ruhig ein bisschen aufmachen und vielleicht, wenn das die eine oder andere Schwiegertochter jetzt hört, unseren Podcast, vielleicht einmal einer Schwiegermama, die was da nicht ganz so offen ist, vielleicht einfach mal einhorchen lassen, dann hört sie es vielleicht einmal von anderen Seiten. Kann auch nicht schlecht sein. Genau. Jetzt habe ich mir noch gedacht, also ich habe da ja die Perspektive Landwirtschaft, ist mir natürlich auch untergekommen in deinem Dunstkreis. ist eine Initiative, die aus BOKU Studierenden entstanden ist und bei der du mitwirkst. Glaube ich auch entscheidend. Vielleicht magst du uns dazu was sagen, da geht es um Hofübernahmen, aber nicht familieninterne, sondern externe Hofübernahmen, hauptsächlich auch. Was macht sie genau?
Genau, also Perspektive Landwirtschaft ist ein eigenständiger Verein und Ihre Bildungsprodukte werden teilweise über das Projekt Lebensqualität Bauernhof mitfinanziert. Also Entscheidungen treffen die selbst. Es ist so, dass sehr viele Höfe in Österreich keine gesicherte Nachfolge haben. Es gibt da interessante Statistiken, das beruht tatsächlich auf Studien, wo man bei einer hohen Prozentanzahl weiß, dass bei Personen mit 50, also bei Betriebsführern mit 50 Jahren, ich muss jetzt mal nachschauen, die Zahl, hast du das gemerkt auswendig?
47, glaube ich.
47, genau. Ja, also 47, fast 50%, muss ich mir vorstellen.
Das ist echt viel, nämlich weil ich war jetzt bei einer Veranstaltung war ich dabei und da habe ich diese Zahl aufgegriffen, darum weiß ich es jetzt so.
Ist mir jetzt entfallen. Also fast die Hälfte der 50-Jährigen wissen nicht, wer den Hof übernimmt. Also ich denke mir, dass sich bei diesen Betriebsführern in den nächsten 5 Jahren, das heißt, wenn sie 55 oder 58 sind, der Großteil dann doch wissen, dass es eben ein Kind oder vielleicht ein anderer im nahen Verwandtschaftsverhältnis übernimmt. Also das hoffe ich halt sehr. Aber nichtsdestotrotz wird dennoch ein großer Prozentteil überbleiben, der keinen Hofnachfolger findet.
Ich glaube, also ich habe mir die Zahl auch nochmal gemerkt, also 4% quasi der nächsten Generation oder genau. der Vorgeneration, darf eigentlich oder sagt ganz sicher, sie wird keine nächste Generation haben. Also 4% haben keine Nachfolger und wissen, dass sie einen Hof mit Sicherheit auslaufen lassen. Das ist auch, finde ich, eine ganz starke Zahl eigentlich.
Also absolut. Und vor allem, das ist derzeit. Wir wissen ja noch nicht, wie das in 15 Jahren wird. Sprich, wenn die jetzigen 50-Jährigen mal in Pension gehen. Ne? Also wie hoch da die Zahl ist, wissen wir jetzt noch nicht. Und da macht der Verein Perspektive Landwirtschaft einen ganz tollen Job. Die haben erst kürzlich eine neue Webpage gelauncht, also online gestellt, wo sie mit Steckbriefen potenzielle Hofübergeber und interessierte Hofübernehmer zusammenbringen können. Also das ist so eine Ebene, wo man sich eben finden kann. Und die haben auch ganz tolle Erfolge. Also ich habe erst letztens auch wieder von einer Familie gehört und eben auch ein Video gesehen. Also wenn ich da richtig informiert war, die Familie ist kinderlos geblieben und die haben sich dann eben über die Perspektive Landwirtschaft, über diese Plattform ein junges Paar gefunden, die selbst auf einem Hof aufgewachsen sind, aber weiche Erben sind. Das heißt, da hat der Bruder halt die Landwirtschaft bekommen und sie wollten aber auch unbedingt Bäuerin, Bauer werden. Und so haben sich die eben gefunden über diese Plattform, leben jetzt schon seit einigen Monaten gemeinsam am Hof und die junge Frau hat mittlerweile ein Baby bekommen und ich habe das so herzlich gefunden, weil eben dem älteren Ehepaar das Kinderglück eben nicht beschert war, aber jetzt sind es Großeltern. Ne? Und die sind wirklich Großeltern. Also wenn man sieht, wie sie das Baby anschauen und angreifen, wie sie über das Baby reden, das war sehr, sehr rührend für mich. Ja.
Da ist ja über ein Viertel dieser über 50-Jährigen, die was jetzt dann übergeben sollten, irgendwie wird außerfamiliär angedacht zu übergeben. Mhm. Und finde ich sehr spannend, weil ich habe mir das eigentlich relativ einfach vorgestellt. Ich habe mir gedacht, man sucht sich jemanden, der was dann einfach den Hof übernimmt. Man kann ihm schenken oder kann es den Menschen adoptieren oder man kann vielleicht irgendeine andere Konstellation machen, eine Zusammenarbeit oder Kooperation. Und jetzt bin ich draufgekommen, es ist nicht so leicht eigentlich. Man muss sich da wirklich juristisch beraten lassen und man muss sich auch wirklich begleiten lassen.
Genau, definitiv. Die Landwirtschaftskammern bieten in jedem Bundesland juristische Beratung an und die kennen sich auch aus, unsere Kollegen. Es gibt, wie du sagst, nicht das eine Patentrezept für jede außerfamiliäre Hofübergabe, sondern man muss sich genau anschauen, was eben am besten passt.
Ich habe es voll schön gefunden, dass eigentlich die Initiative entstanden ist aus dem heraus, dass es Menschen gibt, die voll gerne einen Hof hätten, aber keinen zur Verfügung haben, weil sie einfach nicht in eine bäuerliche Familie eingeboren sind. Und die sich eigentlich auf die Suche gemacht haben, wie könnte man jetzt zu einem Hof kommen, weil kaufen kann man sich keinen Hof. Kann ich immer nur sagen, es ist unglaublich, was man da für Geschenke eigentlich hat, wo man einen Hof erben darf. Ist natürlich eine große Verantwortung, die man tragen wollen muss, wenn man es tut. und gern machen muss, weil sonst wird es sicher auch wieder schwierig, dass das wirklich der tust. Aber grundsätzlich ist das halt wirklich ein Geschenk, und wo man sowas haben will und nicht da reingeboren ist, ist das halt voll schwierig. Und sie haben sich dann eigentlich auf die Suche gemacht, gibt es da eigentlich Menschen, die was auch gern irgendjemandem das geben würden. Und so ist das eigentlich entstanden, finde ich voll schön, weil man eigentlich immer nur die andere Perspektive grundsätzlich bekannt ist, ja. Landwirtschaftliche, dass man eben jetzt keinen Nachfolger hat. Und ich finde den Gedanken auch immer voll schön, weil ich weiß, genauso bei Unternehmen ist es im Grunde genau gleich, und ich sehe den Bauern auch ein bisschen als Unternehmer immer, man hat nicht immer in seiner Nachfolge jemanden, der was nachher wirklich mit dieser Verantwortung erleben kann oder als Bauer geboren ist quasi. Und da finde ich das einfach voll schön, wo man da jemand anderen die Chance gibt, dass er das verwirklichen kann und umsetzen kann und einfach weiterführen kann. Und vielleicht kann man das ein bisschen so natürlich aufbrechen, ist sehr traditionell, dass man natürlich in der Familie einen Hof lässt, aber grundsätzlich einfach der Gedanke voll schön, dass man jemanden das gibt, der was das mit Leib und Seele nachher wirklich gern macht.
Ja, absolut.
Also aufgerufen sind jetzt Konsumentinnen und Konsumenten, genauso wie Bäuerinnen und Bauern, die was, wo eine Hofübergabe ansteht, und Konsumentinnen und Konsumenten, die was einfach sagen, sie würden voll gern einen Hof übernehmen, sind eigentlich schon ewig auf der Suche. Haben natürlich, landwirtschaftliche Erfahrung ist immer ganz wichtig, weil man stellt sich das immer so romantisch vor, als Konsument vielleicht oder als ein Mensch, der jetzt in der Landwirtschaft nie gearbeitet hat, ist schon sehr intensive Arbeit einfach und sehr herausfordernd und vor allem auch große Verantwortung natürlich.
Absolut.
Wie schauen so Beratungen jetzt aus rund um Perspektive Landwirtschaft? Wie kann man sich da jetzt melden, wo man jetzt sagt, man ist jetzt jemand, der was gern einen Hof hätte? Oder beziehungsweise man ist eben ein Bauer, der was, oder eine Bäuerin, die was sagen, wir haben eigentlich jetzt nicht wirklich einen Nachfolger, wir waren auf der Suche, wo mögen Sie die gegenseitig?
Also am besten direkt bei Perspektive Landwirtschaft. Perspektivelandwirtschaft.at ist die Webpage. Am besten dort mal nachschauen. Da stehen dann auch die Kontaktdaten von meinen lieben Kollegen vom Verein, und die helfen gerne mit.
Gibt es da so Zahlen zum Beispiel, wie viel Betriebsübernahmen außer familiär jetzt in den letzten Jahren durch die Initiative dann entstanden sind?
Ja, also so im Jahr circa 10 erfolgreiche Übergaben. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber man muss bedenken, dass auch eine außerfamiliäre Hofübergabe ein Prozess ist, der längere Zeit dauert. So wie ich eben auch schon erklärt habe, dass Hofübergabe an den eigenen Kindern nicht von heute auf morgen ist, sondern über Jahre dauert. Also es sind derzeit sehr viele Familien, die Probe wohnen. Also der Verein Perspektive Landwirtschaft empfiehlt, dass man mindestens ein Jahr Probe wohnt, Probe zusammen wohnt und Probe zusammenarbeitet und immer wieder mal redet und schaut, ob das auch wirklich die richtige Entscheidung für alle ist.
Was gibt es jetzt für Ihre Möglichkeiten eigentlich? Einerseits natürlich, dass ich jetzt den als Erben einsetze, natürlich. Dann Adoption, glaube ich, ist auch, oder was gibt es für die anderen Möglichkeiten, dass ich jetzt jemanden meinen Hof außerfamiliär übertrage?
Es gibt dann die Möglichkeit von Kooperationen oder auch von Verpachtung. Dafür, glaube ich, eignet sich eine juristische Beratung bei der Landwirtschaftskammer, dass man da wirklich fundierte Auskunft bekommt.
Und wie viele Jahre ungefähr vorher soll man sich mit der Thematik eben auseinandersetzen? Jetzt, wo man schon mal weiß, man hat wahrscheinlich niemanden, der was übernimmt aus der eigenen Familie. Wann soll ich da anfangen? Mit 50, 55 oder ist da schon wieder fast spät?
Ja, nein, also ich denke so mit 55, das ist ein gutes Alter. Heutzutage können wir erst mit 65 in Pension gehen, da ist noch 10 Jahre hin. Also wenn man mit 55 anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, und das Paar muss sich ja auch erstmal einig werden, dass auch wirklich beide das wollen, dann denke ich mir, ist das ein guter Zeitpunkt.
Ja, voll spannend, alles rund um diese Thematik haben wir so noch nie im Gespräch gehabt. War wirklich voll interessant, glaube ich, auch für unsere Zuhörer voll interessant. Ich glaube, waren viele Dinge dabei, die was man sich da rausnehmen kann. Und kann nur wieder noch mal einen Appell an alle richten, wo man da irgendwelche Themen hat oder einfach Fragen, einfach sie bei euch zu melden. Das klingt jetzt so, als würde man auf jeden Fall gut aufgehoben sein. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du heute mit mir im Gespräch warst.
Ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung.
Und wir sehen und hören uns das nächste Mal Hoffentlich bist du wieder mit dabei. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und pfiat.